erstmal erwartungsvoll zur Technik. Kriegt ihr das Bild? Na gut, na egal. Dann bauen wir erstmal auf. Kommt nichts? Oder vielleicht kommt noch was. Ja, ich habe jetzt mit meiner Predigt so ein bisschen, ja, sitze ich so zwischen den Stühlen. Ich sitze zwischen Paxern und Weihnachten und irgendwie muss ich das probieren, alles unter einen Hut zu bekommen. Und vielleicht seht ihr dann da auch noch ein Bild, worüber ich das Ganze machen möchte. Vielleicht kennt der ein oder andere den Satz, in dem es heißt, Gott ist tot. Wer hat das mal von sich gegeben? Nietzsche hat das gesagt. Und da gibt es diese wunderschöne Postkarte, auf der steht, Gott ist tot, Zitat Nietzsche. Zwei Zeilen drunter, Nietzsche ist tot, Zitat Gott. Ja, einfach nur so ein bisschen zum Schmunzeln. Ja, aber sind wir doch mal ehrlich, diesen Zitat, dieses Gott ist tot, ist eine Sache, ja, die einfach in ganz vielen Dingen auch drinsteckt. Hier ist es, genau. Ja, wo wir einfach im Alltag konfrontiert werden. Wie geht es zum Beispiel bei der Arbeit so? Wahrscheinlich ein paar von euch, die auch in größeren Unternehmen arbeiten, da werden jetzt Weihnachtsgrüße verschickt und naja, ist ja schwierig. Man hat ja auch Muslime in der Firma, deswegen muss man ja probieren, diesen Weihnachtswunsch irgendwie möglichst auch ohne das Christliche zu formulieren. Und dann fängt man halt an und macht, naja, aus dem Weihnachten dann halt ein, ja, das Fest der Liebe, der Familie und besinnen Sie sich mal so ein bisschen auf sich, ihr Jahr, lass uns Jahre wie passieren. Und dann schafft man es irgendwie, dieses Weihnachtsfest auch unter dieser These zu verkaufen können, ja, Gott ist tot. Oder ich habe mich auch mit einer Arbeitskollegin unterhalten, die ja, sagt, ja, das mit dem Christlichen, das ist ja ganz nett, diese Werte und diese Moral ist ja auch ganz toll, aber Jesus ist nicht auferstanden, ja, Gott ist tot. Funktioniert irgendwie wohl auch. Und ich möchte mal ein bisschen weitergehen, wenn wir uns jetzt mal unseren Paxan-Einsatz nehmen. Unter der These, Gott ist tot, naja, einen Hühnerstall hätten wir auch so bauen können. Mal ganz provokant gesagt. Also dann ist das einfach nur ein netter humanitärer Hilfseinsatz von unserer Seite aus gewesen. Ja, ja, bewundernswert, dass sich da Leute dafür finden. Und somit probieren Leute, die eben nicht, wie wir glauben, dass Gott lebt, damit umzugehen. Das ist ganz irgendwie einzuordnen. Aber ich möchte jetzt ein bisschen am Anfang auch herausfordern von der Predigt. Auch hier in der Gemeinde kann man die Predigt auch halten unter dieser These. Ja, dann ist es keine Predigt, sondern es ist einfach nur eine moralische Ansprache. Ja, man kann auch Lieder singen, dann sind das schöne Texte. Man fühlt sich vielleicht auch noch ein bisschen emotional dabei angesprochen, aber mehr ist es nicht. Man kann, das finde ich das Erschreckende, das ist mir auch so aufgefallen, wo ich darüber nachgedacht habe, eigentlich relativ viel auch von unserem äußerlichen Christlichen mitmachen, ohne wirklich dabei zu sein. Und ja, dann wird Jesus einfach auch unterreduziert auf einen Religionsstifter, auf einen Moralprediger, der gute ethische Ansätze gemacht hat. Auch in einem Brief im Unternehmen hat jemand über Barmherzigkeit philosophiert und hat dabei haufenweise Bibelzitate genannt, aber ich weiß von der Person, er glaubt überhaupt nicht an Gott. Funktioniert auch. Ja, man kann über Barmherzigkeit, Nächstenliebe sogar reden, aber ohne, dass ich irgendwie was mit Jesus zu tun habe. Aber bevor wir jetzt hier zu weit gehen, würde ich auch gerne mal die Bibelstelle vorlesen, die ich dem Ganzen hier zugrunde gelegt habe. Die finden wir in Johannes 20, Verse 1 bis 10. Und ich lese die aus der Neues Leben, nein, aus der Guten Nachricht, euch einfach mal vor. Ich fange an. Am Tag nach dem Sabbat kam Maria aus Magdala in aller Frühe zum Grab, als es noch dunkel war. Sie sah, dass der Stein vom Eingang des Grabes entfernt war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und berichtete ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Petrus und der andere Jünger machten sich auf den Weg zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger lief schneller als Petrus und war als erster am Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, aber er ging nicht hinein. Als Simon Petrus nachkam, ging er sofort in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden und das Tuch, mit dem sie Jesus das Gesicht bedeckt hatten. Das Tuch lag nicht bei den Binden, sondern war getrennt davon zusammengelegt. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zum Grab angekommen war. Er sah alles zusammen und kam zum Glauben. Denn sie hatten die heiligen Schriften noch nicht verstanden, in denen doch steht, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Ich stelle mir das, wenn ich mich in die Situation so reinversetze, sehr bildlich vor. Ein richtiges Aha-Erlebnis für die Jünger. Das Aha-Erlebnis, Jesus ist auferstanden. Und wenn wir das eben als Grundlage nehmen, dann macht das auf einmal einen Sinn. Dann merkt man, wie sich die Vorzeichen umkehren und das alles in einem ganz anderen Kontext zu sehen ist. Ja, dann ist eben die Gemeinde eine Gemeinschaft von Menschen, die eine Hoffnung haben. Denn durch die Auferstehung von Jesus haben wir eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, auf eine Vergebung unserer Sünden und ein Leben gemeinsam mit Jesus. Auf einmal ist unser Glaube nicht nur Lehre nachzulaufen, sondern eine handfeste Hoffnung. Und das macht dann auch aus einer Predigt wieder eine Predigt und nicht nur eine Moralansprache, sondern wirklich eine Hoffnungsnachricht. Diese gute Nachricht wird weitergegeben und unsere Lieder sind nicht nur schöne melodische Lieder, sondern sind Anbetung von Gott, indem wir Gott groß machen. Das ist der Punkt in unserem Glauben, das ist das Zentrale. Das ändert alles, diese frohe Botschaft. Und dann ist Paxan eben auch nicht nur ein humanitärer Einsatz, sondern dann wird Paxan nämlich zum Missionseinsatz, wo wir Menschen nicht nur einen Hühnerstall gebaut haben, sondern auch Hoffnung weitergeben konnten. Und das ändert dann auch Weihnachten für uns. Weihnachten ist dann eben nicht das Fest der Familie, der Liebe, der Geschenke, des Zusammenkommens, des Besinnlichseins, sondern da feiern wir, dass diese Hoffnung ihren Anfang genommen hat. Da feiern wir, dass schwierig zu verstehen und die Auferstehung, sehr gut, dass es ihnen erst da wirklich gedämmert ist. Weil rückblickend von Ostern raus macht das alles einen Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, wie sie ganz viele Situationen, die sie mit Jesus hatten, auf einmal in einem ganz neuen Licht gesehen haben. Ja, nur da geht es eben auch weiter. Ich lese jetzt mal aus Johannes 20 einfach nur noch den Vers 16 vor. Oh, da habe ich mich verschrieben, den Vers 18, Entschuldigung. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Sie ging zu den Jüngern. Also dieses Aha-Erlebnis, dass Jesus auferstanden ist, war sofort verknüpft mit einem Losgehen und anderen davon erzählen. Und so ist es auch für uns, dass wir diese frohe Botschaft haben, geht es nicht darum, dass wir die für uns behalten, sondern dass sie nach draußen geht. Dass wir mit anderen Leuten darüber sprechen und einfach auch das nicht nur auf Missionseinsätzen tun, sondern wie vorhin das auch im Gebet, was glaube ich so schön gesagt wurde, ja, die Welt ist auch Wächtersbach. Auch eure Nachbarschaft ist diese Welt, eure Arbeitskollegen sind diese Welt. Jeder, der euch, wenn ihr einkaufen geht in Globus, da über den Weg läuft, gehört dazu. Ja. Und da gilt es eben, dass wir unsere frohe Botschaft, unsere Hoffnung, die wir haben, dieses, ja, was einfach einzigartig ist, dass wir wirklich eine Hoffnung haben und nicht nur eine Lehre haben, das einfach auch weitergeben. Und ich würde jetzt gerne am Schluss euch nochmal ermutigen, dass ihr euch Gedanken darüber macht. Weil es passiert mir, da nehme ich mich nicht aus, ganz oft, dass wir, weil es uns auch ständig gesagt wird, doch da rein verfallen, dass wir diesem ersten Satz glauben. Ja, das ist auch das, wo der Versucher halt auch immer wieder angreift. Dieser erste Satz, dass wir uns von so vielen Seiten beeinflussen lassen, die uns immer wieder sagen, hier, Gott ist tot, den kann es gar nicht geben. Ja, das greift uns an in unserem Glauben. Und dass ihr euch da einfach jetzt nochmal in Ruhe Gedanken macht, ob euch das nicht vielleicht dazu gebracht hat, dass ihr, ja, wie ich gesagt habe, eigentlich nur noch an diesen christlichen Veranstaltungen teilgenommen habt oder hier in die Gemeinde gegangen seid, hat das für euch gar nicht diese Auferstehung von Jesus das tief Verwurzelte und der Grund dahinter ist. Es sind hoffentlich auch ganz viele hier, für die das jetzt klar ist, dass die Auferstehung das Wichtigste und alles Tragende ist. Aber ich möchte einfach ermutigen, nehmt euch mal kurz Zeit, denkt mal drüber nach, wie eure Einstellung zur Auferstehung von Jesus ist. Ich würde diese kurze Zeit der Stille damit ein Gebet abschließen und fangen wir einfach mal an und sind ruhig. Herr, du siehst unsere Herzen an und du weißt genau, wie es ja da drin aussieht. Und ich möchte dich bitten, dass du ja einfach jetzt auch mit uns einfach mal da drüber fühlst und einfach mal ja, uns auch aufwächst, dass wir sehen, wenn wir eben die, ja, den Glauben auch daran, dass du wirklich wahrhaftig auferstanden bist, dass es da bei uns einfach auch gekriselt hat in der letzten Zeit. Da möchte ich bitten, dass du uns einfach Heilung schenkst und uns wirklich ja, ganz auf dich ausrichtest, Herr, dass wir dein Evangelium, deine frohe Botschaft, dass du mehr hast, dass du das Leben bist, dass wir dich ja, dafür groß machen, aber dass es uns auch mehr und mehr eine Realität wird in unserem ja, Alltag und begleite uns einfach auf diesem Weg und geh mit uns. Amen. Amen.